Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien. Wir haben heute Mittwoch, deswegen haben wir heute ein Kabinett. Und Herr Cornelius, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank und guten Tag auch von mir. Das Kabinett hat heute nicht gekleckert, sondern geklotzt. Es ist ein reiches Bouquet an Entscheidungen, die heute gefällt wurden. Viele der großen Themen, die Sie über die letzten Wochen und Monate verfolgt haben, wurden heute Ihrem gesetzgeberischen Zwischenstand zumindest als Kabinettsbeschluss zugeführt. Das erste Gesetz, das ich Ihnen heute vorstelle, ist das, der Gesetzentwurf zur Umgestaltung des bisherigen Bürgergeldes in eine Grundsicherung für Arbeitssuchende. Das war, wie Sie wissen, eines der zentralen Vorhaben der Bundesregierung im Koalitionsvertrag sehr prioritär auch positioniert. Das wichtigste Ziel dieser Reform ist es, mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Deshalb soll künftig wieder der Vermittlungsvorrang gelten. Jobcenter sollen die Menschen auf ihrem Weg in die Arbeit durch persönliche Beratung noch besser unterstützen. Und dort, wo eine Qualifizierung für eine dauerhafte Integration sinnvoll erscheint, hat sie weiterhin Vorrang. Das gilt besonders für die unter 30-Jährigen. Dann gilt gleichzeitig, dass unter Beachtung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Sanktionen verschärft werden für diejenigen, die Termine oder Vereinbarungen nicht einhalten. Die Jobcenter bekommen wirksame Instrumente an die Hand, um diese Mitwirkungspflichten einzufordern. Damit die Sanktionen aber nicht die falschen treffen, werden auch Härtefälle wie Krankheiten usw. berücksichtigt. Grundsätzlich gilt, der Sozialstaat wird getragen vom gemeinsamen Verständnis, dass es gerecht zugehen muss und dass nur diejenigen Unterstützung erhalten, die diese wirklich benötigen. Noch ein Wort zu diesen Meldeversäumnissen, um die Schrittfolge dort auch noch mal klar zu machen. Wer Termine versäumt, erhält sofort ab den zweiten Termin. Wird dieser zweite Termin nicht wahrgenommen, kommt es zu einer Kürzung der Leistung um 30%. Bleibt der dritte Termin ungenutzt, kommt es zu einer kompletten Streichung der Geldleistung. Erscheint der Leistungsberechtigte oder die Leistungsberechtigte auch im darauffolgenden Monat nicht, werden auch die Kosten der Unterkunft gestrichen. Wir können da gerne noch im Detail drauf eingehen, auch die Fachministerien. Für die Bundesregierung hat außerdem die Schaffung zukunftssicherer und dauerhaft tragfähiger finanzierbarer Lösungen für das Rentensystem hohe Priorität. Dazu gehört die verlässliche Alterssicherung aller Generationen. Deswegen hat das Kabinett heute die Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge beschlossen. Diese Reform sowie die Eckpunkte der Frühstartrente. Die heutigen Beschlüsse über diese Reform dieser steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge sowie die Eckpunkte zur Frühstartrente, über die ich gleich noch sprechen werde, leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Sie stärken die sogenannte dritte Säule der Alterssicherung. Dieser Beschluss sieht vor, dass die Riester-Rente durch neue Produkte ersetzt wird. Diese neuen Produkte sind flexibler, renditestärker und kostengünstiger. Zentraler Bestandteil dieser Reform ist die Öffnung der Förderung für ein Altersvorsorgedepot ohne Garantie. So können Bürgerinnen und Bürger von Kapitalanlagen mit höheren Renditechancen profitieren, zum Beispiel durch global gestreute Aktienfonds, ETFs. Und für Menschen, die ein noch höheres Sicherheitsbedürfnis haben, werden weiterhin auch Garantieprodukte gefördert. Für mehr Orientierung bei der Anlageentscheidung wird es ein kostengünstiges Standardprodukt geben, das bei jedem Anbieter von Altersvorsorgeprodukten verfügbar sein wird. Auch in der Auszahlungsphase erhalten Bürgerinnen und Bürger künftig mehr Flexibilität. Hier sollen neben lebenslangen Renten nun auch Zeitrenten angeboten werden. Es wird außerdem die Zulagenförderung grundlegend reformiert und damit wird der Neustart der privaten Altersvorsorge auch auf diesem Weg möglich gemacht. Jetzt zum Eckpunktepapier zur Ausgestaltung und Umsetzung der Frühstartrente. Sie wissen, dass die Frühstartrente im Prinzip beschlossen wurde. Hier kommen jetzt die Eckpunkte und die Ausgestaltung. Die Frühstartrente fördert Kinder und Jugendliche, macht sie früh mit den Chancen des Kapitalmarkts vertraut und stellt ihnen das Startkapital für eine private Altersvorsorge zur Verfügung. Das Eckpunktepapier sieht vor, dass Kinder ab dem 6. Lebensjahr, ab dem Jahrgang 2020, eine staatliche Förderung in Höhe von monatlich 10 Euro, das ist die Frühstartrentenprämie, erhalten. Diese Frühstartrente schafft sowohl für Kinder als auch für Eltern einen konkreten Anlass, sich frühzeitig mit dem Thema Altersvorsorge und Kapitalanlage zu beschäftigen. Die Frühstartrentenprämie wird ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot sein. Dort wird sie eingezahlt. Das Depot kann mit eigenen Zahlungen aufgestockt werden. Bei Volljährigkeit wird ein unkomplizierter Anschluss an die steuerlich geförderte private Altersvorsorge sichergestellt. Bis zum Beginn der Auszahlungsphase, also bis zum Renteneintritt, bleiben die Erträge steuerfrei. Dieses Eckpunktepapier, das heute verabschiedet wurde, dient als Grundlage für den Gesetzentwurf der Frühstartrente, der im Jahr 2026 beschlossen werden soll. Ziel ist es, dass das Gesetz rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft treten kann. Und ein drittes Thema zum großen Komplex Rente, nämlich der Einsetzungsbeschluss zur Rentenkommission. Das Kabinett hat heute die Beschlussvorlage des BMS zur Einsetzung der Alterssicherungskommission angenommen. Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode bereits eine Reihe wichtiger Reformen, wie Sie wissen, zur Rente eingebracht. Das Rentenniveau, die Mütterrente, Betriebsrentenstärkungsgesetz, die Aktivrente, die Frühstartrente und die Riester-Reform, die ich gerade eben vorgestellt habe. Die jetzt eingesetzte Kommission, Rentenkommission auch genannt, wird an die aktuelle Debatte anknüpfen und sich mit dem weiteren Reformbedarf beschäftigen. Sie haben die Debatte in den letzten Wochen und Monaten intensiv verfolgt. Mitte des kommenden Jahres soll diese Kommission Vorschläge zu Reformen vorlegen. Vorsitzende der Kommission werden der ehemalige Vorsitzende der Bundesagentur der Arbeit, Frank-Jürgen Weise, sowie die Professorin für Sozialrecht und Verwaltungswissenschaft, Konstanze Jander. Sie ist Rektorin der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer sein. Also Herr Weise und Frau Jander als Vorsitzende. Sie werden von drei Stellvertretern begleitet, die kommen aus den Reihen des Deutschen Bundestags. Das werden sein Pascal Reddick von der CDU, Annika Klose von der SPD und Florian Dorn von der CSU. Dazu kommen 8 wissenschaftliche Mitglieder, die von den Fraktionen CDU, CSU und SPD vorgeschlagen werden. Ich nenne jetzt hier auch die Namen. Das sind die Professoren Peter Bofinger, Tabea Bucher-Köhnen, Georg Krämer, Camille Locher, Frau Dr. Monika Queiser, Herr Professor Rocholl, Jörg Rocholl, Frau Professorin Silke Übelmesser und Herr Professor Martin Werding. Außerdem wird die Deutsche Rentenversicherung einen dauerhaften Sitz als Sachverständige in der Kommission, allerdings ohne Stimmrecht, haben. Das ist der Einsetzungsbeschluss der Rentenkommission, übrigens der erste Kommissionseinsetzungsbeschluss, den das Kabinett je gefällt hat. Bisher war das meistens entweder vom Bundestag beschlossene oder von den Fachministerien beschlossene Kommissionen. Das unterstreicht natürlich auch die Bedeutung, die die Bundesregierung dieser Kommission beimisst. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt im Kabinett, das Infrastruktur-Zukunftsgesetz. Die Bundesregierung will den Ausbau der Infrastruktur deutlich beschleunigen. Moderne Straßen, Brücken und Schienen sind elementare Voraussetzungen für Mobilität sowie für eine funktionierende und wachsende Wirtschaft. Bis 2029, das wissen Sie aus dem Sondervermögen, wird die Bundesregierung 169 Milliarden Euro für Verkehrsprojekte investieren. Das ist so viel wie noch nie in einem vergleichbaren Zeitraum, damit diese zusätzlichen Mittel schnell zum Einsatz kommen und die Bauprojekte zügig vorangehen, müssen Planung und Genehmigung schneller möglich sein. Das passiert jetzt mit dem heute beschlossenen Infrastruktur-Zukunftsgesetz. Der Bau von Autobahnen, Schienenwegen, der Ersatz von maroden Brücken, neuen Ausbau von Lkw-Parkplätzen, Sanierung von Wasserstraßen soll künftig prioritär behandelt werden und im überragenden öffentlichen Interesse stehen. Hierdurch werden diese Bauprojekte im Genehmigungsverfahren stark priorisiert. Das gilt auch für Straßenneubauvorhaben, die im Bundesverkehrswegeplan im weiteren Bedarf liegen, sowie soweit sie von militärischer Relevanz sind. Es ist außerdem geplant, die Elektrifizierung von Bahnstrecken schneller voranzutreiben. Bei Strecken unter 60 Kilometern soll die langwierige Umweltverträglichkeitsprüfung entfallen. Weiterer Punkt, die Verwaltungsverfahren sollen nur noch digital durchgeführt werden. Das gilt also das Prinzip Digital Only. Und dies gilt auch für die Bürgerbeteiligung. Eine Ausnahme natürlich für Bürger ohne Internetzugang. Die Belange des Naturschutzes bleiben weiter von großer Bedeutung. Materielle Umweltstandards werden nicht abgeschafft. Wir konzentrieren uns auf die Verfahren. Diese sollen nun so geregelt werden, dass sie nicht mehr dringend benötigte Neubauvorhaben blockieren können. Und dafür gilt es, eine sorgfältige Balancierung vorzunehmen für unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch Vorhaben, die im überragenden öffentlichen Interesse liegen, gibt es die Optionen Ausgleich, Ersatz oder Ersatzgeldzahlung, und zwar gleichrangig. Das gilt für Vorhaben im Bereich Verkehr, Militär, Telekommunikation und Vorhaben, die durch das Sondervermögen finanziert werden. Regelungen zum Ersatzgeld für weitere Vorhaben im überragenden öffentlichen Interesse im Energiebereich werden noch erarbeitet. Das wird dann im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens nachgereicht. Dann kommen wir zum Wolf. Das Kabinett hat heute die Aufnahme des Wolfes in das Bundesjagdgesetz und damit verbunden die Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes beschlossen. Die Rückkehr des Wolfes in Deutschland und in Europa ist ein Erfolg der Artenschutzpolitik, aber mit der zunehmenden Ausbreitung haben sich auch Konflikte mit der Weidetierhaltung sowie mit Teilen der Bevölkerung ergeben. Der heutige Beschluss sorgt dafür, dass eine tragfähige Balance zwischen der Rückkehr des Wolfes, dem Herdenschutz und der öffentlichen Sicherheit erzielt wird. Es ist auch ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, das vorsieht, dass bei einem festgestellten sogenannten günstigen Erhaltungszustand des Wolfes, der Tierart Wolf, die zuständigen Behörden einen revierübergreifenden Managementplan aufstellen können, der dann die Vereinbarkeit der Jagd des Wolfes mit der Aufrechterhaltung dieses Erhaltungszustandes in Gleichklang bringt. Das heißt, der Wolf kann gejagt werden in dem Moment, wo dieser Plan steht und der günstige Erhaltungszustand festgestellt wird. Schließlich der Entwurf einer vierten Verordnung über die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld, auch eine wichtige Information für sehr viele Firmen, aber auch Kurzarbeitsgeldbezieher und Bezieherinnen. Das Kabinett hat heute beschlossen, die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld noch einmal auf bis zu 24 Monate zu verlängern. Die Bundesregierung gibt damit den betroffenen Unternehmen in Zeiten großer handels- und geopolitischer Risiken Planungssicherheit über den 31. Dezember 2025 hinaus, denn die geltende Verordnung läuft zu diesem Zeitpunkt aus. Betriebe mit einer Bezugsdauer von derzeit 12 Monaten und mehr können so die Kurzarbeit fortführen und Entlassungen vermeiden. Um die Zeit des Arbeitsausfalls zum Vorteil des Unternehmens zu nutzen, kann und sollte sie zur Weiterbildung genutzt werden. Qualifizierung macht fit für den Strukturwandel, etwa durch Digitalisierung und KI. Ich glaube, ich komme noch nicht zum Ende. Es gibt gleich noch 2 bis 3 Sachen. Es gibt den Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Migrationsverwaltung. Die Bundesregierung hat den vom Bundesinnenminister vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Migrationsverwaltung beschlossen. Das ist ebenfalls eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, die damit umgesetzt wird. Ziel der Bundesregierung ist es, die Migrationsverwaltung zu entlasten, die Verwaltungsverfahren zu beschleunigen. Es werden einige Punkte damit beschlossen. Erstens, biometrische Daten, die einmal erhoben wurden, sollen innerhalb von 7 Jahren für die Neubeantragung der befristeten elektronischen Aufenthaltstitel weiterverwendet werden können. Das reduziert den Arbeits- und Zeitaufwand auch der Ausländerbehörden, aber vor allem auch der betroffenen Menschen. Es kommt dabei nicht zu Abstrichen bei den Sicherheitsanforderungen. Zweitens wird der Informationsaustausch zwischen der Strafjustiz und den Ausländerbehörden verbessert, weil diese digitale Verwendung dann Zugriff für alle beteiligten Parteien ermöglicht. Sie werden künftig zentral im Ausländerzentralregister erfasst. Drittens, für ausländische Personen, die nicht über ein Ausweisdokument verfügen, sollen künftig sonstige Dokumente, die zur Identifikation geeignet sind, ebenfalls im Ausländerzentralregister gespeichert werden. Das erleichtert die Prüfung. Und viertens, die Visaverfahren werden künftig für 3 Jahre in der Visadatei des AZR, also des Ausländerzentralregisters, abgelegt. Das erleichtert auch den beteiligten Behörden den Zugriff auf die notwendigen Dokumente und beschleunigt insbesondere im Bereich der Fachkräfteeinwanderung das Verwaltungsverfahren. Sie wissen, dass sehr viele Fachkräfteeinwanderer darunter klagen, dass die Visaerteilung im Ausland häufig mit langen Wartezeiten verknüpft ist. Das wird sich deutlich verbessern. Nun zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Produkthaftungsrechts. Ziel ist es, die Produkthaftung an die Anforderungen der Digitalisierung anzupassen. Auch hier soll künftig Software und künstliche Intelligenz explizit in die Produkthaftung einbezogen werden. Des Weiteren haften künftig mehr Akteure neben dem Hersteller, um Geschädigten zu helfen, ihre Ansprüche durchzusetzen. Das ist wichtig, wenn beispielsweise ein Produkthersteller seinen Sitz in einem Drittstaat hat. In diesen Fällen kann entweder der Importeur oder der Lieferant in die Haftung genommen werden. Weiter sieht der Gesetzentwurf weisrechtliche Erleichterungen vor und setzt die EU-Produkthaftungsrichtlinie in deutsches Recht um. Wir haben jetzt noch den Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung. Und das ist der letzte, den ich hier vorstelle. Die Bundesministerin hat sich, glaube ich, selbst auch schon geäußert, deswegen nur in aller Kürze. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf, die sogenannte Apothekenversorgung, Weiterentwicklungsgesetzgebung, heute beschlossen. Damit werden ebenfalls Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Apotheken sind eine wichtige und niedrigschwellige Anlaufstelle für viele Bürgerinnen und Bürger. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Rolle der Apotheken zu stärken und vor allem wohnortnah die Arzneimittelversorgung zu sichern, vor allem im ländlichen Raum. Dazu sollen unter anderem die wirtschaftlichen Bedingungen von kleineren und ländlichen Apotheken verbessert werden. Soweit die Arbeit des Kabinetts.
Vielen Dank, lange Liste.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter 3. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Bevor ich die einzelnen Abfrage, kurze Anmerkung für die Kamerakollegen, bitte nicht mit dem Stativ in die Fluchtwege stellen, sondern auf dem Podest bleiben. Und dann hat sich das BMDS entschuldigt. Also wenn es Fragen ans Digitalministerium gibt, dann hoffen wir, dass Sie zuhören und schriftlich einreichen. Ich gehe jetzt die Kabinettsliste durch. Schon mal auch der Hinweis, dass wir eine lange Liste an anderen Themen auch haben. Gibt es Fragen zum Bürgergeld? Herr Jessen. Moment.
Nach der neuen Regelung soll Arbeit ja zumutbar sein bei Eltern von Kindern ab dem ersten Lebensjahr. Bislang galt ab dem dritten Lebensjahr. Welche pädagogisch-erziehungswissenschaftlichen Expertisen legen dem zugrunde oder ist das Sozialisation nach Kassenlage?
Das BMS dazu.
Also den Begriff Sozialisation nach Kassenlage würden wir uns jetzt nicht zu eigen machen. Ich kann Ihnen jetzt keine konkreten Studien nennen. Es sind sozusagen logischerweise bei der Erarbeitung des Entwurfs und des Vorschlags entsprechende Studien eingeflossen. Ziel ist es sozusagen, eine frühzeitige Aktivierung für den Arbeitsmarkt wieder hinzubekommen und zu verhindern, dass Leute oder Eltern langfristig aus dem Arbeitsmarkt rausgehen. Das ist der Punkt dabei. Wichtig war uns, es muss die Kinderbetreuung gewährleistet sein im Zusammenspiel mit dem Jobcenter. Dann kann das stattfinden. Und ja, es geht zum Beispiel nicht nur um die Aufnahme einer Arbeit, es geht auch darum, für bestimmte Maßnahmen zur Verfügung zu stehen, zum Beispiel Integrationskurse, Sprachkurse oder Ähnliches.
Das Ziel ist klar. Allerdings die bisherige Regelung ab dem dritten Lebensjahr war ja vermutlich nicht eine reine Luxusregelung, sondern war begründet in Effekten, positiven Effekten für die Kleinkinderziehung. Vielleicht könnten Sie nachreichen, in welcher Weise es fachlich begründet ist, jenseits oder über den Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Integration hinaus diesen Zeitraum doch so drastisch zu senken.
Das kann ich gern machen, aber wie gesagt, also gucken, aber der Grundsatz in der Frage ist sozusagen das Zusammenspiel und logischerweise auch ein Kompromiss zwischen der Erziehungsfrage, aber auch der Integration in den Arbeitsmarkt. Und das ist sozusagen das, was in diesen Gesetzentwurf eingeflossen ist.
Wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, es entspricht auch ein Stück weit der Lebensrealität sehr vieler Bürgerinnen und Bürger und junger Familien, die bereits nach dem ersten Lebensjahr des Kindes dann auch die Rückkehr in das Arbeitsleben anstreben und dazu ja auch die entsprechenden Förderungen des Staates erhalten.
Weitere Fragen sich nicht, dann zur Reform der privaten Altersvorsorge. Keine Frage. Dazu oder Frühstartrente würde ich jetzt nennen. Frühstartrente, Herr Jung, bitte.
Vielleicht, Herr Cornelius, gegebenenfalls, glaube ich, BMAS. Wie viel?
Nein, also Frühstartrente machen die Kollegen aus dem Finanzministerium, auch wenn es Rente ist.
Sorry. Wie viel Zusatzrente gibt es denn nach 60 Jahren? Also ich bin jetzt auf dem Stand, dass jedes Kind oder jeder jugendliche Mensch 10 Euro monatlich bekommt vom Staat. Was ergibt das denn am Ende?
Ich habe jetzt keine Modellrechnung da. Das hängt ja auch von der Investitionsform ab und von dem Modell, das man dann wählt. Ich vermute, das kann man so pauschal nicht sagen.
Genau, das Gesetzgebungsverfahren ist ja eh noch ausstehend. Wir haben jetzt das Eckpunktepapier wurde heute beschlossen, wo ja vorgesehen ist, dass jedes Kind zwischen 6 und 18 Jahren 10 Euro monatlich dazu bekommt. Wie genau das dann ausgestaltet wird später, hängt natürlich von vielen Punkten an. Einmal, wie es angelegt wird, aber natürlich auch, wie allgemeine Entwicklungen sind. Und dafür bleibt das Gesetzgebungsverfahren abzuwarten.
Mein Stand ist, dass es ja auch um die Entschließung der Versorgungslücke geht. Und ich hatte jetzt gelesen, dass am Ende 30 Euro mehr nach 60 Jahren rauskommen sollen. Da frage ich mich, was das mit der Schließung einer Versorgungslücke oder irgendwas zu tun hat, was da helfen soll.
Ich kenne die Rechnung leider nicht, die Sie jetzt gerade vorgetragen haben auf welcher Basis das berechnet wurde, weil es natürlich auch eine Frage ist, welche Rendite da zugrunde gelegt wurde. Aber ein Schritt ist sozusagen, früh für alle Kinder eine Basis für die private Altersvorsorge zu schaffen. Die schließt, das hat Herr Cornelius ja vorhin auch gesagt, kann nahtlos anschließen an die jetzt heute vorgelegte Reform der privaten Altersvorsorge mit 18. Und dann bleibt es natürlich abzuwarten. Weiterer wichtiger Punkt, aber für die Frühstartrente ist natürlich auch, bereits junge Menschen an die finanzielle Bildung oder finanzielle Bildung näher zu bringen. Und das ist ein weiterer Punkt.
Herr Warbeck dazu.
Ja, in dem Themenkontext noch eine Frage. Können Sie noch mal kurz ausführen, mit welcher Begründung man das Startdatum für die Generation ab 2020 gesetzt hat und die vorhergehenden Generationen, die ja auch ebenfalls noch Kinder sind, bisher völlig unberücksichtigt lässt, selbst wenn man sich diese Logik der privaten Altersvorsorge verinnerlicht? Ja.
Genau, wie heute im Eckpunktepapier, und ich glaube, Herr Cornelius hat es auch schon vorgetragen, ist Ziel im Gesetzgebungsverfahren dann das Rückwirken zum 1. Januar oder für 2026 mit der Kohorte 2020 die Frühstartrente eingeführt wird. Wie aber auch im Koalitionsbeschluss schon beschlossen, wird geschaut, ob ab 2029 weitere ältere Kohorten hinzugefügt werden können. Der Grund, warum man mit der Kohorte 2020 startet, ist einfach, dass ein langes Ansparintervall dann da ist. Bis 18 Jahre sind es dann 12 Jahre, an denen angespart wird.
Vielleicht darf ich noch hinzufügen, dass im Koalitionsausschuss am 10. Dezember ja beschlossen wurde, ab 2029 zusätzliche Jahrgänge, die bis dahin keine Prämie erhalten haben, in die Frühstartrente einzubeziehen. Das wird dann finanziert aus Dividenden eines Aktienpaketes aus Beteiligung des Bundes.
Dann hätte ich noch eine Verständnisfrage. Jetzt gibt es ja mehrere Gesetzgebungsverfahren, entweder Krankenhausreform oder auch damals Bologna-Reform, wo es ziemlich viel privaten Lobby-Einfluss gab, der sich auch entsprechend niedergeschlagen hat, entweder Bertelsmann-Stiftung bei der Bologna-Reform. Herr Cornelius, könnten Sie das grob prozentual umschreiben, wie viel Lobby-Input denn in diesem aktuellen Gesetzgebungsverfahren so drinsteckt von etwa privaten Anbietern in der privaten Altersvorsorge?
Ich glaube, es wäre sträflich verkürzt, wenn wir das hier als ein Lobbygesetz bezeichnen, sondern es ist ein Gesetz, das den Bedürfnissen des Alters, der Altersversorgung in der Bundesrepublik entgegenkommt. Sie haben in den letzten Monaten eine sehr intensive Debatte hier erlebt über die Alterssicherung auch einer Generation, die jetzt in einer starken Forderung steht, nämlich die sogenannte Boomer-Generation auch in ihren Rentenzeiten zu finanzieren. Wir bemühen uns um eine umfassende Rentenreform. All die Beiträge, die ich eben gerade verkündet habe und die auch in den letzten Wochen aufs Gleis gesetzt wurden, tragen dazu bei, dass es eine umfassende neue Form der Alterssicherung gibt. Und insofern ist das ein politisches Vorhaben, das im Interesse der Koalitionsparteien, ich vermute mal stark darüber hinaus, auch des breiten Spektrums der Bevölkerung steht.
Können wir ganz kurz fragen, eine Frage, eine Nachfrage? Wir haben wirklich eine lange Liste an Themen heute. Deswegen würde ich dann gerne zur Rentenkommission übergehen. Gibt es dazu Fragen? Nein, dann Infrastruktur-Zukunftsgesetz. Habe ich schon Herrn Kreuzfeld auf der Liste.
Ja, dazu würde mich interessieren, im Koalitionsausschuss war das ja quasi gekoppelt worden. Das ist einerseits das Infrastrukturgesetz und andererseits dieses Flächenbedarfsgesetz geben soll, wo dann festgelegt wird, wie die Gelder, die jetzt gezahlt werden sollen, unter dem einen Gesetz dann auch ausgegeben und angelegt werden können. Nun ist das eine Gesetz ja schon im Kabinett gewesen, das andere noch nicht. Gerade eben hatten wir eine Pressekonferenz mit den Umweltverbänden, die verlangen, dass das gekoppelt wird, weil das eine nur mit dem anderen zusammenkommen dürfte. Warum macht man das jetzt so zweigeteilt, dass man erst sozusagen die zusätzlichen Eingriffe beschließt und später dann vielleicht die Ausgleichsmaßnahmen?
Die Bundesregierung hat beschlossen, diese Ausgleichsmaßnahmen, diese umweltrechtlichen Regelungen sehr rasch anzugehen. Geplant ist, das Naturflächenbedarfsgesetz bis Ende Februar vorzulegen. Das bedarf wohl einer noch größeren Vorbereitungszeit. Vielleicht hat das BMV oder BMU detailliertere Informationen für Sie, aber es wird kommen.
Das heißt, wir werden das Naturflächenbedarfsgesetz kennen, bevor das Infrastrukturgesetz verabschiedet wird, aller Voraussicht nach. Ja, du hast diese Sorge, dass das dann gar nicht kommt. Diese Sorge der Umweltverbände, können Sie sagen, ist unbegründet.
Ich vermute, die Vorbereitung läuft bereits. Insofern ist das verzahnt, aber vielleicht haben die Fachhäuser da Informationen.
Kann das BMU noch mal was zum Stand der Dinge da sagen, vielleicht?
Warten, bis einmal gewechselt ist.
So, pardon, also da kann ich eigentlich nur das ergänzen, was gerade schon gesagt worden ist. Also Ende Februar 26 ist der Plan. Also es wird gerade erarbeitet. Das ist ja auch nicht ganz untrivial.
Dazu, Jung?
Hemmt Umweltschutz Modernisierung aus Sicht der Bundesregierung?
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Da die Umweltschutzkriterien ja aufgeweicht werden, hat der Kollege ja gerade schon angesprochen, hemmt Umweltschutz aus Sicht der Bundesregierung notwendige Modernisierung?
Absolut nicht. Ich habe ja gesagt, dass die Belange des Umweltschutzes weiterhin von großer Bedeutung sind und dass die materiellen Umweltstandards nicht abgeschafft werden.
Dann, Herr Jung, hatten Sie auch gleich eine Frage zum Thema Wolf, der als nächstes auf der Kabinettsliste stand?
Korrekt. Ich bin mir nicht sicher, ob es das BMEL ist oder das BMU oder ob Sie da beide beteiligt sind. Ich probiere es mal.
Mach mal beide Mikrofone auf und dann können Sie...
Man ändert das ja jetzt basierend auf der Einschätzung, dass es einen günstigen Erhaltungszustand in Deutschland gibt. Ich glaube, ich probiere es beim Umweltministerium, auf welchen wissenschaftlichen Kriterien fußt diese Einschätzung? Hintergrund ist, dass der EuGH ja in mehreren Urteilen schon entschieden hat, dass bei der Bestimmung des Erhaltungszustandes wissenschaftliche Daten berücksichtigt werden müssen. Auf welchen fußen die? Ihre Einschätzung?
Also da gab es ja einen langen Vorlauf und einen langen Prozess in enger Abstimmung mit vielen Akteuren und Beteiligten. Und auf Basis dessen ist ist es ergangen. Also.
Ja, das ist jetzt aber nicht meine Frage. Sorry, aber Sie müssen ja wissenschaftliche Daten haben. Es darf keine politische Entscheidung sein.
Herr Jung, es gibt ja Monitoring-Zahlen, die werden auch veröffentlicht. Das heißt, es wird tatsächlich der Bestand erhoben und die liegen jährlich vor.
Ja, aber Sie können jetzt nicht sagen, dass diese Einschätzung, dass es einen günstigen Erhaltungszustand gibt, der laut Wissenschaft und Interessenverbänden nicht vorherrscht, auf wissenschaftlichen Kriterien fußt, was der EuGH ja angemahnt hat. Richtig? Frau Olaf, also das wollten Sie jetzt auch nicht sagen, oder?
Nee, das wollte ich auch nicht. Ich wollte sagen, also es gibt eine Methodik, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und ich müsste es aber, wie die jetzt ganz genau heißt, muss ich nochmal nachrechnen.
Herr Jessen.
Ist der Bundesregierung bekannt, dass der aktuell verfügbarste Bericht zur Situation des Wolfes, herausgegeben vom Bundesamt für Naturschutz, federführend zu der Einschätzung kommt, dass, ich zitiere, in der kontinentalen Region der Erhaltungszustand des Wolfes als ungünstig schlecht beurteilt wird? Das steht doch sehr konträr in der Bewertung zu dem, was Sie zuvor gesagt haben oder die Bundesregierung, dass der Erhaltungszustand gut sei. Wie verhält sich das zueinander?
Moment, also jetzt mal beim kontinentalen, also beim Habitat. Also wie gesagt, das sind ja alles jetzt Teile noch dieser Methodikbewertung, oder?
Naja, es ist die Aussage der Bundesregierung war, dass der Erhaltungszustand gut sei, günstig, also für eine Entnahme spricht. Jetzt habe ich darauf hingewiesen, dass es eine Studie, die unter Federführung des Bundesamtes für Naturschutz erarbeitet wurde, unter Einarbeitung verschiedener wissenschaftlicher Grundlagen, die kommt zu einem genau gegenteiligen Ergebnis. Und deswegen frage ich A, kennen Sie das? B, wie bewerten Sie das? Wie verhält sich das zueinander?
Also die Bewertung, auf die Sie anspielen, die ist uns natürlich bekannt. Es gab aber gegen die Bewertung eben in der Abstimmung zwischen Bund und Ländern, da gab es sozusagen Einwände. Und im Vorlauf jetzt zu dieser Überführung des Wolfes und die Aufnahme ins Bundesjagdschutzgesetz gab es eben dann eine Neubewertung.
Herr Jung. Ein anderer Punkt, der vom DJV, also normalerweise kein Gegner des Bundeslandwirtschaftsministeriums, hervorgebracht wird, dass es ein elementarer Fehler sei, die vorgesehene Jagdzeit für den Wolf von Anfang September bis Ende Februar einzuführen, weil das Fehlabschüsse begünstigen würde und mehr Weidetierrisse, was Sie ja verhindern wollen, zur Folge haben könnte, weil Elterntiere geschossen werden könnte und damit quasi die Jungtiere nicht mehr sozialisiert bzw. Angelernt werden können, wie man nicht Schafe reißt. Warum machen Sie diesen elementaren Fehler?
Die Einschätzung des Verhältnisses zwischen dem Jagdverband und dem BMLEH überlasse ich jetzt mal Ihnen. Aber wir haben darauf gehört, wir haben im Verbande- und Länderanhörung die Position der Verbände angenommen. Und tatsächlich ist die Jagdzeit in diesem Bereich regionales Bestandmanagement von 1. Juli bis 31. Oktober vorgesehen. Das heißt, die Kritik hier wurde aufgenommen und umgesetzt. Das hat konkret zum Hintergrund, dass wir genau auch die Anmerkungen aus Naturschutzbereichen gehört haben, um eben solche Rudelstrukturen nachträglich zu erhalten, auch während einer Jagd.
Und wie wird sichergestellt, dass der Wolf, der tatsächlich ein Weidetier gerissen hat, auch abgeschossen wird und nicht irgendein anderer Wolf?
Dadurch, dass die Jagdzeit nach vorne gezogen wird, ist die Population der Rudel klarer zu erkennen und zudem setzen wir natürlich auf die Kompetenz der Jägerinnen und Jäger, solche Sachen einzuschätzen.
Also es kann künftig legal sein, dass irgendein anderer Wolf abgeschossen wird, der gar nicht für den Riss zuständig ist.
Es geht hier um die Regelung eines regionalen Bestandsmanagements. Also es geht hier nicht um den Punkt, dass es sogenannte Wölfe gibt, die einen Riss geschoren haben, sondern es geht um ein regionales Bestandsmanagement. Das ist eine andere Einordnung innerhalb des Gesetzes.
Ich möchte ganz kurz, da haben Sie recht, Herr Warwick. Ich möchte einmal kurz darauf hinweisen, dass wir durch die halbe Kabinettsliste erst durch sind, dass wir noch eine lange Liste Afghanistan haben und die Kollegen und Kolleginnen, die auch gerne noch stellen würden. FKAS haben wir noch auf der Liste, wir haben noch Ukraine, Venezuela, EU. Deswegen würde ich ganz gerne vorwärts kommen. Dann Kurzarbeitergeld. Haben wir keine Frage. Digitalisierung der Migrationsverwaltung. Auch nicht. Die Modernisierung des Produkthaftungsgesetzes. Auch keine Fragen. Und dann noch die Apothekenversorgung. Auch keine Fragen. Dann sind wir zumindest mal durch die Kabinettsliste durch. Das ging schnell. Zumindest der letzte Teil. Und dann würde ich jetzt übergehen zu Afghanistan. Und da hat Frau Busche die erste Frage.
Ja, danke. Das geht wahrscheinlich sogar schnell. Frau Koch, ich würde einfach mal gerne um den aktuellen Stand der Zahlen bitten, weil es vor gestern wieder einen Flug gab. Wie viele sind inzwischen da? Vielleicht können Sie das gesammelt sagen. Und wie viele derer, die sehr wahrscheinlich noch kommen werden, warten, sind noch in Pakistan, die voraussichtlich noch aufgenommen werden?
Genau, die Zahlen habe ich dabei. Also ich kann Ihnen sagen, dass seit September insgesamt 609 Personen eingereist sind. In Pakistan noch auffällig sind 76 Personen aus dem Ortskräfteverfahren und 465 Personen aus dem Bundesaufnahmeprogramm.
Und eine Nachfrage, weil Sie es jetzt auch noch mal gesagt haben, aus den Reihen der Opposition, gibt es irgendwie Meldungen, die nahelegen, dass es eine Kehrtwende gegeben hätte beim Thema Ortskräfteaufnahme? Also es bleibt dabei, aufgenommen werden Bundesaufnahmeprogramm und Ortskräfteverfahren.
Naja, so wie wir das hier schon etliche Male ausgeführt haben, werden diejenigen aufgenommen, für die eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage besteht und die entsprechenden Sicherheitsüberprüfungen positiv durchlaufen haben.
Dann habe ich Herrn Höfele zu dem Thema. Moment, jetzt habe ich es.
Ja, Höfele, DTS, guten Morgen. Könnten Sie einfach noch ein paar Details zu der Einzelabschiebung geben?
Jetzt springen wir ein bisschen. Die einen kommen, die anderen gehen. Sie meinen die von heute und die Berichterstattung
genau.
Dazu. Ja. Also heute wurde der erste ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige per Linienflug nach Afghanistan zurückgeführt. Ich kann auch bestätigen, dass es sich bei der Person um einen Afghanen handelt, der in Deutschland Straftaten verübt hat und dafür auch rechtskräftig verurteilt wurde. Das ist nun nach der Sammelrückführung im Sommer. Haben wir jetzt angefangen, regelmäßig Rückführungen nach Afghanistan zu planen und die erste ist jetzt auch erfolgt. Wir haben dafür die Voraussetzungen für die Länder geschaffen, weil auch das haben wir hier schon mehrfach ausgeführt, für die Abschiebungen selbst sind die Länder zuständig.
Der Minister hat gesagt, das soll Schritt für Schritt ausgebaut werden. Von welcher Zielgröße geht das BMI da aus pro Jahr?
Also ich glaube, das ist nicht ganz die richtige Herangehensweise. Also wir fangen an mit Gefährdern und Straftätern und vor allen Dingen sollen eben die Personen abgeschoben werden jetzt zunächst.
Herr Penz, direkt auch zu der Abschiebung.
Ja, ich würde gerne wissen, waren denn bei diesem Flug auch Polizisten da mit an Bord, die da begleitet haben und sind die da auch über Nacht geblieben oder wie ist das abgelaufen?
Also Rückführungsmaßnahmen werden in den allermeisten Fällen von Bundespolizisten begleitet.
Also in diesem auch?
In diesem Fall auch, ja.
Und sind Sie dann über Nacht dort geblieben?
Das
hatte ich auch noch gefragt.
Bitte?
Ob Sie dann in Kabul geblieben sind, die Polizisten, oder wie das funktioniert?
Das kann ich kurz machen, wir äußern uns nicht näher zu operativen Details.
Dann habe ich auf der Liste zu dem Thema Frau Gerhäuser. Ich muss kurz gucken, was ist denn?
Das ist richtig. Und hier wieder Interesse an denen, die möglicherweise noch kommen, deren Zahl ja sehr hoch ist. Sie haben die eben genannt, Frau Koch. 76 Personen Ortskräfte, 465 Bundesaufnahmeprogramm. Wenn jetzt Charterflüge mit rund 160 Menschen möglich sind, kann man sich das ja bis zum 31.12. ausrechnen, wie viele Flüge es für diese Menschen noch geben müsste. Können Sie das garantieren, dass das auch eingehalten wird?
Also auch dazu haben wir uns schon mehrfach geäußert und sind die Fristen bekannt und wir sind sehr bemüht, schon seit Wochen unter Hochdruck die Verfahren abzuarbeiten.
Dann habe ich eine Nachfrage ans Auswärtige Amt, Herr Giese, ob es denn bei Ihnen wiederum Bemühungen gibt, die Frist eventuell auf der Ebene mit Diskussionen mit den pakistanischen Behörden doch noch einmal zu verlängern.
Also dazu habe ich mich hier bestimmt schon 3-4 Mal geäußert und da hat sich nichts geändert.
Dann Herr Jessen.
Ja, Frau Koch, Minister Dobrindt hat gestern ja die Zahl von rund 600, ich glaube es sind tatsächlich 640 Menschen in Afghanistan, in Pakistan genannt, die keine rechtsverbindliche Aufnahmezusage hätten und hat sich in etlichen dieser Fälle direkt nach Nennung der Zahl oder auch Mitteilung an die Betroffenen die pakistanische Polizei bei denen eingefunden und sie nach Ausweisdokumenten und Ähnlichem gefragt, was also eine Abschiebung vorbereitet. Ist das Zufall oder hat die Bundesregierung Informationen über diejenigen, die eben nicht reingelassen werden, an die Regierung in Pakistan weitergegeben?
Also mir liegen diese Informationen, von denen Sie hier berichten, nicht vor, vielleicht dem Auswärtigen Amt, aber uns nicht.
Okay. kann ich Ihnen nichts dazu mitteilen, leider, tut mir leid.
Ja, vielleicht könnten Sie nachreichen, dass es Teil der Berichterstattung unter anderem von ARD aktuell, wo konkrete Fälle genannt werden, wo Betroffene sagen, dass praktisch sehr kurzzeitig, nachdem sie ihren Ablehnungsbescheid erhalten haben, die Polizei bei ihnen war in den Unterkünften und sie sozusagen überprüft hätte. Und deswegen gehen die davon aus, dass Informationen seitens der Bundesregierung über diejenigen, die eben eine Aufnahmezusage haben oder die, die keine haben, weitergegeben wurden. Vielleicht können Sie es prüfen und nachreichen.
Sie nehmen das mal mit?
Ich nehme es mal mit. Was ich Ihnen jetzt sagen kann, ist, dass wir dass wir mit den pakistanischen Behörden diese Informationen nicht teilen, dass jemand beispielsweise einen Widerruf seiner Aufnahmezusage bekommen hat oder sowas. Das machen wir nicht.
Darf ich eine Nachfrage stellen? In der zitierten Berichterstattung hieß es, auch eine Stellungnahme der Bundesregierung, dass man die pakistanische Polizei informiert habe über diejenigen, die eine Zusage haben. Daraus kann die Polizei ja dann doch schließen, wer keine Zusage hat. Also indirekt ist das eine Information, die gegeben wird.
Das ist eine Schlussfolgerung, die ich jetzt aber so nicht teilen würde, weil das würde ja bedeuten, dass diese gesamte Personengruppe bei den Pakistanern vorliegen würde und das würde ich bezweifeln. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Spekulation, da würde ich jetzt nicht weiter, ich würde bei der Antwort bleiben, die ich vorgegeben habe. Wenn ich Ihnen dazu noch was nachliefern kann, dann mache ich das gerne.
Danke.
Wenn es keine dringenden Fragen mehr zu diesem Thema gibt, würde ich überspringen zum Thema F-Cast. Dazu habe ich eine Frage von Herrn Hinterleitner.
Ja. Vielen Dank. Sowohl Kanzler Merz als auch Präsident Macron haben angekündigt, dass FCAS in diesem Jahr unter Dach und Fach sein sollte. Ist das der Fall? Und wenn nicht, ist das Projekt dann, wie es man sich vorgestellt hat, gescheitert?
Das Jahr ist noch lang und wir warten auf Ergebnisse.
Das heißt, es wird dieses Jahr noch unter Dach und Fach sein?
Sie wissen, dass der Bundeskanzler mehrfach deutlich gemacht hat, dass wir an dem Projekt, wie es momentan verabredet ist, festhalten wollen. Gleichzeitig haben wir immer auch gesagt, dass die Situation nicht zufriedenstellend ist. Es wird an Lösungen gearbeitet und das Jahr ist noch lang.
Eine Frage noch, gibt es schon eine Lösung bei der Aufteilung zwischen deutscher und französischer Industrie? Ist man sich da einig geworden?
Ich glaube, diese Aufteilung ist ja im Kern der Lösungssuche und deswegen würde ich darüber informieren, sobald sie vorliegt.
Herr Penz, ist Ihre Frage dazu noch aktuell? Ist gestrichen. Okay, wunderbar. Dann hatte Frau Plasencia. Es tut mir leid.
Kein Problem. Ich sage es falsch.
Ich übe.
Herr Cornelius, guten Tag. Ich frage mich, es geht um Venezuela und Freihandelsabkommen EU-Mercosur, nicht Venezuela, sondern Freihandelsabkommen EU-Mercosur. Ich frage mich, wie wird der Bundeskanzler bei diesem Thema die Zweifler überzeugen? Es werden immer mehr, Frankreich, Polen, jetzt auch Italien. Das Jahr ist noch lang, sagen Sie, aber am Samstag soll in Brasilien unterschrieben werden.
Ja, Sie wissen, dass die Bundesregierung intensiv für die Zustimmung zum Mercosur-Abkommen wirbt, auch innerhalb der Europäischen Union. Der Gipfel dazu findet morgen statt in Brüssel. Die Unterzeichnung des Abkommens bis Ende des Jahres bleibt unser Ziel. Ansonsten würden wir das Abkommen insgesamt gefährden. Das ist nicht unser Ziel. Es wäre ein Meilenstein in der europäischen Partnerschaft und Handelspolitik. Angesichts der weltpolitischen, handelspolitischen Situation ist es auch ein Signal der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Und deswegen drängen wir unsere Partner dazu, zuzustimmen.
Wie tun Sie das?
Indem wir sie drängen.
Wie?
Wir versuchen sie zu überzeugen, dass die Dringlichkeit hoch ist.
Kurze Nachfrage. Frau Meloni meinte heute, es ist verfrüht und Frankreich meint, man sollte diese Unterzeichnung verschieben. Wie soll da das Drängen funktionieren?
Wir würden das zur Kenntnis genommen, aber die Woche ist noch lang.
Dann
vielen Dank.
Bleiben wir in Brüssel. Herr Warwick hat eine Frage zum Europäischen Rat.
Ja, beziehungsweise zum Rat der Europäischen Union, aber zum Europäischen Rat später dann auch noch. Deutschland, Herr Giese, hat am 15. Dezember im Rat der Europäischen Union zugestimmt, den Schweizer Militäranalysten und mehrmaligen Sachbuch-Bestsellerautor in Deutschland Jacques Beau auf die EU-Sanktionsliste zu setzen. Als einzige Begründung wird, ohne weitere Belege angeführt, er sei regelmäßig Gast im prorussischen Fernseh- und Radioprogramm und verbreite Theorien zur Entstehung des Ukraine-Kriegs, die die EU nicht teilt. Da würde mich interessieren, entspricht das tatsächlich der aktuellen Haltung der Bundesregierung, dass man renommierte Militäranalysten wie Beau umfassend sanktioniert, massiv in deren Grundrechte eingreift, nur weil man deren Analysen zum Ukraine-Krieg inhaltlich nicht teilt?
Sie waren leider am vergangenen Freitag nicht da. Da hatten wir dieses Thema relativ ausführlich. Was passiert, wenn man Desinformationen verbreitet? Da ging es um einen Attribuierungsfall. Ich will das jetzt gar nicht nochmal aufmachen. Aber da ist auch klar geworden, dass Menschen, die so etwas tun, wenn die rechtlichen Gründe dafür vorliegen und es eine entsprechende Entscheidung des Rats der Europäischen Union gibt, dass man da sanktioniert werden kann. Das ist an diesem Montag geschehen, das wird auch weiterhin geschehen, das ist in der Vergangenheit geschehen. Und alle, die auf diesem Feld unterwegs sind, müssen damit rechnen, dass es auch ihnen passieren kann.
Nachfrage? Ja, der einzige konkrete Vorwurf in der Sanktionsverordnung lautet, Jacques Beau würde die Verschwörungstheorie verbreiten, dass die Ukraine ihre eigene Invasion provoziert habe, um der NATO beizutreten. Jetzt ist das allerdings keine genuine Äußerung von Beau, sondern er bezieht sich dabei auf die Aussage des ehemaligen Chefberaters von Zelensky für strategische Kommunikation im Bereich der nationalen Sicherheit, Oleksiy Arestovych, der 2009 ein Interview erklärt hat, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% ist der Preis für unseren NATO-Beitritt ein großer Krieg mit Russland. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, ob der deutsche Vertreter bei der Abstimmung im Rat der Europäischen Union die vorgebrachten Sanktionsbegründungen auch tatsächlich vorher auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft hat.
Können wir zur Frage
oder ohne jeden Fakten- und Quellencheck das einfach abgenickt hat. Weil der zentrale Vorwurf stimmt so nicht.
Ich kann es mir jetzt sehr bequem machen und sagen, das ist eine Entscheidung, die in Brüssel getroffen worden ist. Aber ich kann noch ein bisschen weitergehen und sagen, ja, wir sind davon auch überzeugt. Deswegen war es eine einstimmige Entscheidung. Und all diejenigen, die mit ihrer Sanktionierung nicht einverstanden sind, haben alle möglichen rechtlichen Mittel, dagegen vorzugehen. Die können den Rat anrufen und die können auch den Europäischen Gerichtshof anrufen.
Mit gesperrten Konten, super. Ja.
Dann habe ich eine Frage von Herrn Ratz zum Thema gentechnisch veränderte Lebensmittel.
Ja, vielen Dank. Alexander Ratz von Reuters an das Landwirtschaftsministerium, bitte.
Warten Sie mal kurz, bis ich wieder umgesetzt haben, dann.
Ja, vielen Dank. Also es gab offenbar eine Einigung zwischen Vertretern des Rats und des Parlaments bei der Kennzeichnungspflicht für Gentechnik in Lebensmittel. Danach ist es wohl künftig nicht mehr Pflicht, bei den meisten Produkten sie als gentechnisch verändert zu kennzeichnen. Der Bundesumweltminister Schneider hat heute angekündigt, im Rat dagegen stimmen zu wollen. Wie steht Ihr Minister dazu?
Ich kann Ihnen dazu vor allem sagen, dass die Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung dazu noch laufen. Und zu weiteren Details kann ich mich dazu im Moment nicht äußern.
Können Sie sagen, wann die Abstimmung dann in Brüssel ist, die entscheidende?
Die ist voraussichtlich am Freitag.
Dann gehen wir schräg nach vorne. Herr Vollrath, ich glaube an den Regierungssprecher.
Ja, ich glaube, das geht an den Regierungssprecher, weil es den Bundesbeauftragten für Kultur und Medien betrifft. Es hat ja jetzt ein zweitinstanzliches Urteil des OVG in Münster gegeben, dass das Haus der Geschichte der Bundesrepublik die Informationen preisgeben muss an die Presse zur Provenienz dieses berühmten Schabowski-Zettels. Und da wäre die Frage, ich weiß, diese Stiftung ist unabhängig und die sollen alles, da will ja die Regierung nicht eingreifen. Aber angesichts der Tatsache, dass die Finanzierung Bundesregierung oder der Bund aufkommt und dass jetzt mittlerweile ein hoher fünfstelliger Betrag für Anwälte ausgegeben wird, das wäre jetzt die Frage, ob es nicht Aufgabe des Ministers ist, jetzt Einhalt zu gebieten und seine ihm unterstellte Stiftung anzuweisen, da jetzt klein beizugeben. Denn es ist ja wahrscheinlich, dass es sich noch über weitere Jahre hinzieht und dann möglicherweise die dritte Niederlage feststeht.
Ja, wir haben das Urteil verfolgt. Ich glaube, dass auch die Begründung wurde jetzt gerade erst nachgereicht. Ich vermute, dass die betroffenen Häuser sich jetzt in der Auswertung befinden. Sehen Sie es mir nach, dass wir uns zu diesen laufenden Verfahren nicht äußern. Das liegt an den Prozessbeteiligten.
Aber eine kurze Nachfrage, aber grundsätzlich wäre das auch im Interesse des Bundes, dass hier möglicherweise etwas, was der Bundesrepublik sowieso schon gehört, bezahlt wurde. Das wäre doch ein Aufklärungsinteresse.
Ja, ich glaube, Sie sprechen jetzt ein materielles Interesse an, aber hinter dem Verfahren stecken ja andere Interessen, auch das Interesse der Öffentlichkeit an der Offenlegung von Quellen und so weiter. Deswegen möchte ich in dieses Urteil oder in dieses Verfahren nicht wertend eingreifen.
Dann hat Herr Kreuzfeldt noch mal eine Frage.
Ja, ich habe noch eine Nachfrage zur Entscheidung der EU-Kommission zum Verbrenner aus. Keine Angst, Herr Cornelius, ich frage nicht nach hocheffizienten Verbrennern, weil die müssen es jetzt ja auch gar nicht sein. Nach Einschätzung der EU-Kommission können jetzt ja alle Verbrenner wieder zugelassen werden nach 2035 auch. Und dazu habe ich eine Frage eigentlich ans Umweltministerium, weil das Umweltministerium hat hier bisher sehr intensiv vertreten, dass es um Ausnahmen nur für Range Extender und Plug-in-Hybride gehen solle und auch dass die Position der Bundesregierung ist. Nun sind von der EU nicht nur diese, sondern eben auch Hybride und sogar ganz normale Verbrenner mit ausgenommen worden. Trotzdem hat Herr Schneider diesen Beschluss jetzt begrüßt. Und da wollte ich mich erkundigen, was denn zu diesem Erkenntnisumschwung geführt hat, dass die Hybride und normalen Verbrenner bisher abgelehnt wurden und jetzt der Kompromiss trotzdem begrüßt wird.
Nee, das ist, glaube ich, eher ein Missverständnis. Also zu Details der Motorisierung hat er nicht begrüßt, sondern er hat einfach begrüßt, dass jetzt dieser Vorschlag der Kommission ja vorliegt und dass danach klar ist, dass, also aus unserer Sicht ist vor allem wichtig, dass die Klimawirkung erhalten bleibt und dass es kritische Punkte gibt, das hat er gestern ja auch schon zu Protokoll gegeben, aber insgesamt ist es eben ein gangbarer und pragmatischer Mittelweg und ich glaube, das ist das Wichtigste aus unserer Sicht.
Eine Nachfrage, wenn ich darf, zum Thema Klimawirkung gehalten. Da sind ja die Details offensichtlich noch unklar, weil es gibt ja genau die Sorge, wenn man jetzt den grünen Stahl dagegen die Auspuffabgase verrechnet, dass man dann zu Doppelzählungen kommen könnte. Der ist ja im ETS1 eigentlich und auch im Industriesektor und gar nicht im Verkehrssektor. Gibt es schon eine Idee, wie das technisch umgesetzt werden soll, dass man da jetzt plötzlich grünen Stahl gegen CO2-Abgase miteinander verrechnet, ohne dass es da zu Doppelzählungen oder sehr komplizierten Rechnungen kommt?
Ja, also wie Sie ja gerade selber schon in Ihrer langen Frage aufgezählt haben, da gibt es viele Details und die schauen wir uns jetzt natürlich ganz genau an.
Es gibt noch kein Konzept.
Herr Jung? Ich wusste nicht, dass wir ein Konzept vorlegen müssen, aber wir schauen uns das jetzt an, was auf dem Tisch liegt.
Herr Jung.
Herr Cornelius, ich warte seit 16 Tagen auf eine Nachreichung, was hocheffiziente Verbrenner sind.
Ich glaube, diese Debatte haben wir ja ausreichend geführt. Ich habe gesagt, der Bundeskanzler hat sich gestern noch zu den Vorschlägen der Kommission geäußert. Ich kann mich der Kollegin nur anschließen, dass wir jetzt die Vorschläge genau prüfen und auch die Verrechnung und all diese Fragen, die sich darin aufgeworfen sind, prüfen und dann unsere Vorschläge unterbreiten.
Aber hier gilt das Kommen in der Bundespressekonferenz, wer Nachreichung verspricht und ansagt, muss die auch liefern. Sie hatten keine Definition von Ihrem eigenen Begriff. Dementsprechend weise ich darauf hin, dass seit 16 Tagen wir darauf warten und einen Anspruch darauf haben.
Wir nehmen das auch nochmal mit, Herr Jung.
Nehmen den Hinweis zur Kenntnis, danke.
Dann möchte ich kurz.
Nee, nicht zur Kenntnis, also das. Das ist hier.
Herr Jung, wir nehmen es im Vorstand auch nochmal mit, ja? Wir haben noch Fragen zu Ukraine, Venezuela, zu Aufträgen des BMVG, eine allgemeine Frage an den Regierungssprecher und zum Europäischen Rat. Das sind jetzt die Fragen, die ich auf der Liste habe. Und noch ein paar andere. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ich würde jetzt zu Herrn Höfele gehen und zur Ukraine.
Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Erklärung, wo von der multinationalen Truppe die Rede war. Könnten Sie nochmal ausführen, Herr Cornelius, was das für Deutschland genau konkret bedeutet?
Sie wissen, Herr Höfele, dass das ein Rahmenpapier ist, das bereits fußt auf Verhandlungen, die im Sommer nach den Gesprächen der europäischen Partner der Ukraine zur Unterstützung geführt wurden. Dieses Papier setzt Bedingungen und Voraussetzungen für eine Debatte um die europäische Unterstützung. Die wurden gestern hinreichend vom Bundeskanzler, von anderen Beteiligten, übrigens auch hier unter zwei, ausgeführt. Und dem habe ich jetzt gerade nichts mehr hinzuzufügen.
Aber wenn ich fragen darf, welchen Wert hat so ein Papier, wenn es nicht auch irgendwie ein konkretes Umsetzungskonzept
ist? Der Wert dieser Veranstaltung will ich gar nicht mal unterbewerten. Nicht? Also es ist ein gewaltiges Fortschritt gewesen, dass die europäischen Staaten sich zu so einer so klaren Ansage öffentlich mit Unterstützung der USA haben bewegen können. Es ist außerdem ein gewaltiger Wert, dass die USA an der Frage der Garantien in der Ukraine sehr substanzielle Vorschläge gemacht haben, die jetzt in die Verhandlungen eingehen. Und dann die Details würde ich dann auch den Verhandlungen überlassen, weil die Garantiefrage natürlich eigentlich essentielle Voraussetzung dafür ist, dass man auch beim Thema Territorien und dann schlussendlich auch Waffenstillstand vorankommt.
Herr Ratz dazu.
Ja, eine Nachfrage. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wollten die USA jetzt die russische Regierung quasi debriefen zu dem Papier. Herr Cornelius, haben Sie Erkenntnis, wann das erfolgen wird?
Diese Gespräche sind fortdauernd. Ich kann Ihnen keine Details nennen, dann müssten Sie in der US-Regierung anfragen. Aber gehen Sie davon aus, dass wir es mit einem sehr dynamischen und fortlaufenden Verfahren zu tun haben und das jetzt nicht in einer weihnachtlichen Ruhe versinkt.
Herr Warwick, wollen Sie Ihre Frage zum Europäischen Rat jetzt stellen?
Gerne. Am Donnerstag werden sich ja die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel treffen, um mutmaßlich endgültig über die Aneignung der eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbankenhöhe von 185 Milliarden Euro zu entscheiden, welche beim belgischen Vermögensverwalter Euroclear deponiert sind. Neben belgischen und französischen Staatsfonds ist das staatliche chinesische Devisenamt ja einer der Hauptaktionäre von Euroclear. Da würde mich interessieren, da der Kanzler ja einer der Hauptbefürworter dieser völker- und finanzrechtlich ja dann doch umstrittenen Vorhabens ist, würde mich interessieren, ob die Bundesregierung von diesem Hintergrund denn schon mit der chinesischen Seite gesprochen hat, wie sie dieses Vorhaben der Beschlagnahmung von bisher ja völkerrechtlich eigentlich umfassend geschützten Staatsvermögen so bewertet.
Aber wir gehen seit Ihrer umfassenden Einordnung dieses Vorgangs
auf. Ich rede immer gerne Kontext.
Ausreden lassen, bitte.
Möchte ich in der Sache das reduzieren auf den Hinweis, dass die Gespräche darüber andauern, dass sie möglichst am Donnerstag eine Entscheidung zugeführt werden, dass die Bundesregierung nicht mit Anteilseignern von Euroclear spricht, sondern mit der belgischen Regierung und mit den anderen europäischen Partnern und auf dieser Ebene eine Entscheidung gesucht wird.
Nachfolge? Dann noch eine Verständnisfrage. Wie genau will die EU und Kanzler Merz eigentlich an das Geld von Euroclear rankommen? Gibt es da schon konkrete Überlegungen? Euroclear weigert sich, die belgische Regierung ebenfalls. Nach allgemeinem Verständnis bräuchte die EU also einen rechtlichen Titel, der Euroclear dazu zwingt, das Geld herauszurücken. Wer soll denn nach den Vorstellungen von Herrn Merz diesen Titel und auf welcher rechtlichen Basis erteilen?
Auch nochmal möchte ich mir hier Ihre Sprache nicht zu eigen machen, herausrücken und so weiter. Das ist, darum geht es nicht. Es geht um eine rechtssichere Konstruktion, die es ermöglicht, dieses Geld auch nicht zu konfizieren, was Sie unterstellen, sondern dieses Geld als Garantie, als Sicherheit für ein Darlehen zu nutzen. Und diese Absicherung wird momentan verhandelt, übrigens mit umfassenden Rechtssätzen, die die Europäische Kommission erstellt hat, in denen auch Ihre Fragen beantwortet werden und die momentan im Verhandlungsprozess mit Belgien zur Debatte stehen.
Dann habe ich Frau Gerhäuser noch mit einem anderen Thema. Oder hat sich das erledigt? Gut, dann gehen wir nochmal zu Herrn Höfele zum Thema Venezuela.
Venezuela ist auch nicht so wichtig.
Oh, alles klar.
Dann frage ich.
Bevor es sich hier zu Aufschnitten kommt, okay, Sie hatten noch eine allgemeine Frage.
Entschuldigung. Die andere will ich aber auf jeden Fall auch stellen. Okay, Venezuela. Der US-Präsident hat eine totale Blockade von sogenannten sanktionierten Öltankern angekündigt. Trägt die Bundesregierung das mit?
Die Staatsantwort des Auswärtigen Amt.
Genau. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben die Äußerung des US-Präsidenten zur Kenntnis genommen. Noch liegen uns da keine weiteren Informationen vor, was das ganz genau beinhaltet, schon hier häufiger gesagt, wir rufen dazu auf, keine Schritte zu unternehmen, die Frieden und Sicherheit in der Region gefährden könnten. Und die Bundesregierung hat ein Interesse daran, dass sich die Situation in der Region nicht noch weiter verschärft. Die allgemeine Situation betrachten wir deswegen mit Sorge. Selbstverständlich ist das Völkerrecht einzuhalten. Letztlich bleibt es aber dabei, dass dies alles Fragen sind, über die wir hier gesprochen haben, die tatsächlich wichtig sind, die allerdings zwischen den USA und Venezuela besprochen werden müssen. Und dazu gibt es ja auch Gespräche, beispielsweise auch zwischen Präsident Trump und Staatspräsident Maduro.
Der US-Präsident hat das Maduro-Regime nochmal als ausländische terroristische Organisation bezeichnet. Wie verhalten Sie sich dazu? Sie haben ja immerhin diplomatische Verbindungen.
Ich glaube, ich habe gerade ausgeführt, was die Bundesregierung von der ganzen Situation hält. Und das ist ein Aspekt davon. Wie gesagt, wir wollen, dass keine Schritte unternommen werden, die Frieden und Sicherheit in der Region gefährden.
Herr Jessen.
Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, dass es sich bei dem in den Tankern gelagerten Öl um geraubtes Öl, das den USA gehört, handelt?
Ich würde dazu kurz unter drei gehen.
Bitte, dann. Gut, dann sind wir wieder unter eins.
Ja. Die Behauptung, dass es sich um geraubtes Öl handle, ist ja eine These oder Behauptung, die der US-Präsident aufstellt. Hat die Bundesregierung die Sorge, dass diese These die Vorbereitung einer gewaltsamen Aneignung des Tankeröls, so wie es jetzt sich physisch befindet, darstellt?
Ich habe Ihnen gerade gesagt, wie wir die Äußerung des US-Präsidenten einschätzen. Wir haben es zur Kenntnis genommen, haben dazu aber keine eigenen Erkenntnisse.
Dann hat der Jung dazu.
Ja. Diese angekündigte Seeblockade, inwiefern kann die irgendwie mit dem Völkerrecht vereinbar sein? Es gibt ja kein Mandat des UN-Sicherheitsrats, was eine Ausnahme beinhalten würde. Allgemein gilt das ja als Kriegsmaßnahme. Haben Sie da andere Erkenntnisse?
Also wir haben über die verschiedenen Sachverhalte, die sich da abspielen, hier schon verschiedentlich gesprochen. Ich habe da etwas gesagt, bei dem ich auch gerne bleiben würde, in Bezug auf die verschiedenen Konstellationen, die da denkbar sind. Wir wissen ja auch nicht, welchen Arten von Gewässern sich das abspielt. Grundsätzlich ist es an den USA darzulegen, inwiefern das eigene Verhalten mit dem Völkerrecht vereinbar ist.
Bleibt es dabei, dass Bundesregierung generell gegen völkerrechtswidrige Angriffskriege ist oder nur bei nicht befreundeten Staaten?
Was die völkerrechtliche Haltung der Bundesregierung ist, habe ich hier, glaube ich, klar gemacht.
Sie betonen ja eben nicht, dass es hier droht ja gerade ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg der USA gegen Venezuela. Sie betonen ja bisher nicht,
dass... Können wir das mit einer Frage verbinden? Wir sind schon über der Zeit ein Stück, bitte.
Na, die Frage habe ich ja gestellt.
Die Bundesregierung setzt sich für das Völkerrecht ein.
Herr Warwick dazu?
Ja, der US-Präsident hat in seiner Ankündigung nicht nur von geklautem Öl, sondern auch von geklautem Land durch Venezuela gesprochen, das umgehend zurückgegeben werden muss. Kann uns das Auswärtige Amt vielleicht informieren, um welches Stückchen Land es geht, das angeblich Venezuela von den USA geklaut hat?
Also vielleicht der grundsätzliche Recherchehinweis, dass man sich da mit solchen Fragen auch an die US-amerikanische Regierung richten könnte, weil das sind Aussagen, die da getätigt worden sind.
Ja, beim Öl haben Sie ja geantwortet, dann können Sie es ja bei dem Land, bei der Landfrage auch tun.
Ich kann
gerne auch unter drei.
Ich kann Ihnen sagen, was ich gerade eben gesagt habe, dass uns dazu die Informationen fehlen. Aber wie gesagt, ich würde Ihnen da die Recherche bei der amerikanischen Regierung empfehlen.
Dann habe ich noch Herrn Pence. Ist es noch?
Ja, ans BMVG, es geht um diese 25 MIO-Vorlagen, die dort an die Ausschüsse gegangen sind. Können Sie einmal sagen, um wie viele Vorlagen handelt es sich da und welchen monetären Umfang hat das denn insgesamt? Also für wie viel Geld insgesamt soll da jetzt eingekauft werden?
Das kann ich gerne machen, allerdings nur unter Vorbehalt der parlamentarischen Zustimmung, weil wir aktuell den Haushaltsausschuss wahrscheinlich noch laufen haben. Der Minister wollte sich danach auch äußern. Vielleicht läuft es auch gerade eben parallel, ich weiß es nicht. Aber vorbehaltlich der parlamentarischen Zustimmung reden wir heute von 30 sogenannten 25-Millionen-Euro-Vorlagen, also 30 Rüstungsgroßprojekte, die alle Dimensionen betreffen, also Luft, Land, See, Cyber, Weltraum und einige Ausschnitte. Also es wird Themenpakete geben, die Munition betreffen. Es wird Pakete geben, die gepanzerte Fahrzeuge, Mörsersysteme, Artilleriesysteme. Es wird weltraumgestützte Systeme und also Radaraufklärungssysteme im Weltraum betreffen. Und über diese Systeme geht es. Wir werden heute, wenn die parlamentarische Zustimmung da ist, dann noch eine Pressemitteilung rausgeben mit den Details dazu. Also wir werden auch jedes einzelne aufschlüsseln. Aber mit den Vorbehaltlich der Zustimmung mit dem Paket heute würden wir wieder dieses Jahr einen neuen Höchststand erreichen. In den letzten 3 Jahren haben wir immer eine Steigerung gehabt, immer einen, ich sag mal, ich will es nicht Rekord, einen Höchststand an Großvorhaben. Und wir würden dann dieses Jahr, wenn das durchgeht, auf 102 Großvorhaben kommen. Und heute hatten die Vorhaben ungefähr einen Wert von rund 50 Milliarden Euro nur im heutigen Haushaltsausschuss. Genau, das ist so der Gesamtkontext und vielleicht noch so eine Gesamtsumme. Wenn das sich bestätigt, dann werden wir in den letzten 3 Jahren insgesamt mehr Volumen und mehr Großvorhaben angestoßen haben als in den 8 Jahren davor. Also da sieht man auch, welche Dynamik da ist. Aus gutem Grund, wir haben das hier mehrfach besprochen, warum die Bundeswehr sich wie aufstellt aufgrund der sicherheitspolitischen Lage. Und ich glaube, diese stetige Entwicklung und auch das stetige Steigern der Umfänge trotz vorläufiger Haushaltsführung dieses Jahr dürfen wir nicht vergessen. Deswegen auch kommen jetzt auch nochmal so ein Schwall in den Ausschuss, zeigt im Grunde davon, dass wir es wirklich ernst meinen, das Beschaffungsamt auf Hochton arbeitet, das Ministerium auf Hochton arbeitet, um eben auch den Soldatinnen und Soldaten die Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die sie für ihren Auftrag benötigen.
Ich habe noch Herrn Höfele mit einer allgemeinen Frage und würde danach schließen. Ich dachte, das war zu wenig. Ist es ganz dringend, Herr Jung? Oder kann man es auf... Wir machen einmal Herr Höfele und dann...
Okay. Frage an Herrn Cornelius. Am Sonntag endet der Herbst. Was ist Ihr Fazit des Herbst der Reformen?
Ich kann den 4 Seiten Bilanz der Bundesregierung vorlesen. Das verzichte ich jetzt drauf, aus Zeitgründen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, dass das Bundeskabinett 27 Mal getagt hat. Es hat 425 Vorhaben verabschiedet, davon 136 Gesetzentwürfe. Es gibt 5 weitere Umlaufverfahren. Daraus sind nochmal 3 Gesetzentwürfe beschlossen worden. Es sind sehr, sehr viele Reformen beschlossen worden.
Der Kanzler hat aber auch so ein bisschen die Kommunikation kritisiert oder irgendwie gesagt, die Kommunikation war nicht gut genug. Nehmen Sie das auch als persönliche Kritik? War das ein Fehler mit dem Wording Herbst der Reform?
Ich glaube, die Kommunikationskritik bezieht sich auf den Umgang der Koalition miteinander, damit man auch die Vorhaben besser miteinander abstimmt, damit man die Erfolge auch auf allen Ebenen gut kommuniziert. Das ist geschehen. Nochmal, dieser Messlatte Herbst der Reform war übrigens auch eine dann von Ihrer Seite sehr dankbar aufgenommene Überschrift, die uns den ganzen Herbst über begleitet hat. Aber ich möchte nochmal nicht nur auf die Zahl, sondern auch auf die Substanz der Entscheidungen verweisen, die darauf hindeutet, dass die Bundesregierung in mindestens 2 bis 3 großen Vorhaben, Paketen entscheidende Fortschritte gemacht hat. Das ist natürlich das Thema Migration, aber es ist vor allem das Thema Wirtschaft mit sehr, sehr vielen Gesetzen und Maßnahmen, die der Dynamisierung der Wirtschaft, der Entbürokratisierung und der Reform dieses Landes dienen. Und das dritte Thema ist natürlich die äußere Sicherheit, auch ein ganz großes Maßnahmenpaket. Also ich habe nach diesen 8 Monaten oder 7 Monaten das Gefühl, dass das Thema Herbstreform vollumfassend erfüllt wurde.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann nochmal abschließend, Herr Jung, bitte schnell, wenn es geht.
Ich versuche schnell. Herr Giese, Gaza, einmal Waffenstillstand. Was versteht die Bundesregierung eigentlich unter einem Waffenstillstand, den Sie ja dort immer noch sehen, angesichts der tagtäglichen Meldungen von getöteten Palästinensern im Gazastreifen durch die israelische Armee?
Auch da, wir haben uns dazu hier mehrfach geäußert und haben auch immer wieder betont, dass es wichtig ist, dass es da zu keinem weiteren Waffeneinsatz kommt, um den Frieden zu verstetigen und von der Phase 1 in die Phase 2 zu kommen. Dem gelten die Bemühungen der Bundesregierung. Dem gelten auch, glaube ich, Gespräche, die zwischen den USA beispielsweise und Israel stattfinden. Mehr habe ich natürlich das nicht zu
sagen. Ja, aber Sie sprechen ja selbst von einer Waffenruhe, von einem Waffenstillstand, der dort herrscht. Ich kenne jetzt keinen Tag, wo die Waffen dort geruht haben, gerade von israelischer Seite. Was ist Ihr Verständnis von einer Waffenruhe, einem Waffenstillstand?
Ich habe Ihnen dazu das gesagt, was ich gesagt habe.
Wir haben keinen.
Hey. Herr Cornelius, wollten Sie da ergänzen? Ja. Nee. Herr Jessen?
Ja, kurze Lernfrage. Nach Auffassung der Bundesregierung erfüllt die israelische Regierung ihre Verpflichtungen bei der Ermöglichung humanitärer Hilfsleistungen voll und ganz oder gibt es Defizite?
Also ich glaube, wir haben alle die Bilder in den vergangenen Tagen gesehen, wie die Lage in Gaza ist. Wir alle verstehen, glaube ich, dass die humanitäre Lage prekär bleibt, aufgrund weiter eingeschränkter Versorgung und natürlich der enormen Zerstörung der lokalen Infrastruktur. Auch wenn sich die Lage bei der Ernährung insgesamt verbessert hat, bleibt sie insbesondere für Kinder und Kleinkinder kritisch. Das habe ich auch in der letzten Woche hier schon mal geäußert. Über 80% der Gebäude sind zerstört und beschädigt, bieten keinen Schutz im Winter. Es gab auch in den letzten Tagen Starkregen, viele Zelte sind überschwemmt worden und beschädigte Gebäude sind zum Einsturz gekommen. Deswegen geht es darum, und das ist auch ein Anliegen der Bundesregierung, dass medizinische Güter sowie Zelte und Decken in Massen eingeführt werden können, dass kritische Infrastruktur, insbesondere zur Wasserversorgung, auch repariert werden kann. Diese Maßnahmen sind im Friedensplan ausdrücklich für Phase 1 vorgesehen und müssen dringend umgesetzt werden. Hier, das habe ich auch in der vergangenen Woche auch schon gesagt, rufen wir auch die israelische Regierung auf, noch mehr die Einfuhr von Waren, auch die unter Dual Use, die Güter möglicherweise fallen könnten, zu ermöglichen in dem Maße, wie das erforderlich ist, um grundlegende Gesundheitsversorgung und natürlich auch Schutz gegen Kälte und Regen sicherzustellen.
Ist diese Aussage, die Lagebeschreibung, anders zu verstehen, vor allem der Aufruf an die israelische Regierung, als dass nach Auffassung der Bundesregierung diese ihren Verpflichtungen doch nicht vollumfänglich nachkommt? Gibt es eine andere Interpretation?
Ich habe das in der vergangenen Woche gesagt und ich glaube, ich habe das gerade noch mal ausgeführt, kann es aber noch mal betonen. Wir alle sehen, wie prekär die Lage ist. Es ist an uns allen, und da spielt auch die israelische Regierung natürlich eine Rolle, aber auch die internationalen Hilfsorganisationen, dafür Sorge zu tragen, dass so schnell wie möglich Hilfe zu den Menschen kommt. Das ist eine Aufgabe, die von großer Bedeutung ist vor dem Hintergrund der aktuellen Regenfälle und der sich weiter verschärfenden Lage da in einigen Bereichen. Und daran müssen wir weiter arbeiten. Und ich glaube, das ist das allgemeine Verständnis aller Beteiligten.
Dann würde ich hier schließen und bedanke mich für die Geduld und
danke.
Bis dann. Schönen Tag allen.
Schöne Weihnachten allen, falls wir uns nicht mehr sehen. Thank you.